Das ist der Podcast
This is Basel.
Ich bin Salma Ali Hodzic, Architektin und Designerin.
Und ich bin Sophie Ladon, Set-Designerin. Und wir nehmen euch mit auf eine Reise durch die Kunst, Architektur und Kulturlandschaft dieser Stadt.
Es gibt für euch, so wie für uns, noch so viel zu entdecken. Und heute machen wir einen Catwalk.
Ein Catwalk. Hi Salma.
Hi Sophie.
Wie geht es dir?
Wieder zurück in Basel.
Sehr schön, dich hier zu haben.
Danke, danke. Ich habe es sehr vermisst, hier wieder mit dir im Tonstudio zu sein.
Ja.
Ja, was gibt's Neues? Meine Projekte habe ich nun der Öffentlichkeit übergeben. Die Soul Biennale ist eröffnet, die Venedig Design Biennale ist eröffnet. Und wer sich für meine Schweizer Projekte interessiert, ihr seid herzlich eingeladen zu unserer 5-Jahre-Jubiläums-Gruppenausstellung.
Hey ja, erzähl doch mal.
Textile and Design Alliance, wo eine ganz besondere Arbeit von mir zu sehen sein wird. Sie ist klangbasiert und mit einem ganz besonderen Haute-Couture-Stoff.
Wo kann man denn diese sehen?
Die kann man im Werk 2 vom Sarah-Museum sehen, in der Nähe von St. Gallen. Und du hast gemerkt, also meine Reise war eine lange Rückreise. Gerade gestern bin ich von Paris zurückgekommen und von Stuttgart. Dort habe ich mir noch ein altes Projekt von mir angeschaut, einfach auch in Vorbereitung auf unser heutiges Thema. Und ja, mit diesen neuen Perspektiven widmen wir uns jetzt dem Catwalk.
Dem Catwalk, genau.
Erzähl mal, was gibt's Neues in Basel?
Also was heute in Basel läuft, ist natürlich der Catwalk, wie du das auch ansprichst, also im Vitra Design Museum. Wir schauen auf eine ganz, ganz spezielle Ausstellung. Die geht um Modeschauen. Sie sind komplexe Inszenierungen. Und in denen werden Architektur und Licht wird gesehen, Musik und Bühne. Und da wird Mode zum Gesamtkunstwerk eigentlich verschmolzen bei dieser Ausstellung. Ich finde, in so Welten sieht man immer Bilder und Botschaften und die wirken auch weltweit. Und ich freue mich deshalb doppelt, dass unser Gast heute Kuratorin Katharina Krawczyk aus dem Vitra Design bei uns sein wird und über die Ausstellung Catwalk, The Art of Fashion Show reden wird.
Ja, wir werden Sie gleich fragen. Und ich denke noch zurück an das letzte Jahr. Wir waren ja während der Art Basel-Woche in Weil am Rhein, in dem prächtigen Udloff-Garten. Und dann ein zweites Mal bei dem größten Schneesturm des Winters letztes Jahr. Ihr habt ja sicherlich die Fotos gesehen. Also unsere 9. Episode war dem Total Design gewidmet. Also du hast es angesprochen, das Gesamtkunstwerk. Und wir sprachen mit Matteo Kries, dem Museumsdirektor. Und jetzt rücken wir in die Front Row des Vitra Design Museums.
Genau.
Totales Design, unser beider Lieblingsthema. Wir führen den Dialog fort. Wir rücken also nun etwas näher zusammen in die Front Row des Vitra Design Museums. Wir tauchen ein in die Welt des Luxus, der Träume und Wünsche und der Schönheit in all ihren Facetten. Ein herzliches Willkommen in unserem Podcast, Katharina Krawczyk. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank für die nette Einladung.
Ich stelle dich gerne unseren Zuhörerinnen vor. Katharina Krawczyk ist Co-Kuratorin von Catwalk, The Art of the Fashion Show am Vitra Design Museum. Als Kunst- und Modehistorikerin beschäftigt sie sich mit der Schnittstelle zwischen Kunst und Mode. Also genau unser Lieblingsthema. Sie arbeitete am Musée National d'Art Moderne Centre Pompidou und bei Dior Homme in Paris. Mit dem Interesse, Grenzen zwischen den Disziplinen zu verwischen, kuratierte sie Ausstellungen in Museen, Privatsammlungen und Galerien in Frankreich, Polen, Belgien und Deutschland. Sie organisierte und moderierte Podiumsdiskussionen in der Peggy Guggenheim Collection in Venedig, an der Akademie Modedesign und im Fotografiska Berlin. Seit über einem Jahrzehnt lehrt sie Mode- und Kunstgeschichte an Universitäten und Designhochschulen, wie an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und der Business Law School an der Universität Berlin und dem Atelier Chardon-Savard an der Hochschule Macromedia University of Applied Arts Sciences Berlin. Ich habe ja als großer Architekturfan des Vitra Design Campuses in unserer letzten Episode geoutet. Und man muss ja betonen, der Campus selbst ist ja auch so ein bisschen wie ein Catwalk und der Garten auch. Findest du auch?
Das war eigentlich eine super Location für die Modenschau, ne?
Ja, sehr gut. Sehr gute Location.
Es hat ja, Akris hat mal eine Modenschau in der Fire Station mal inszeniert, ja.
tauchen wir direkt ein in die erste Frage. Begleitend zur Ausstellung erscheint das Buch konzipiert als ein A bis Z. Und mit einem Augenzwinkern würde ich sagen, zum Buchstaben A hätte ich gerne noch Architektur hinzugefügt, zu K selbstverständlich Kunst und zu F unbedingt Fassaden. Als Architektin kann ich gar nicht anders, als die Ausstellung auch aus dieser Perspektive zu betrachten. Fassaden sind für mich wie Kleider unserer Städte. Und mein Herz hat tatsächlich einen kleinen Sprung gemacht, als ich erfahren habe, dass ihr auch Architekturmodelle in der Ausstellung habt. Und diese enge Verbindung zeigt sich auch in meinem nächsten Gänsehautmoment. Das ist nämlich die Skyline Jacket von Virgil Abloh, Ruhe, Ehre, Frieden. Und diese ikonische Jacke sind jetzt nur ein paar Highlights, die ich aus der Recherche herausgenommen habe. Aber es zeigt sich so ein bisschen, wohin meine Frage abzielt. Mein ganz persönliches Highlight war dieses Jahr auch die Chanel-Show im Grand Palais. Diese Woche haben wir gesehen, dass die Frühling-Sommer-Kollektion den Laufsteg als Planetensystem sieht. Also the sky is the limit, wenn es um das Spektakel der Mode geht. Also Katharina, aus deiner Perspektive, wie entsteht Architektur und Mode als eine gemeinsame Erzählung?
Ja, es ist, also man kann die Modepräsentation ohne ihre Räume gar nicht denken. Ne? Und durch die Räume kommt immer noch mal eine Erzählebene hinzu. Also wenn man wirklich zurückgreift zu den Salons, waren das private Räume, die anschlossen an die Ateliers, meistens in einem Haus, ganz berühmt Chanel, ne? Unten war durch die Spiegeltreppe erreichbar ihr Präsentationsraum und oben waren die Ateliers, oben drüber wohnte sie sogar, ne? Und das waren wirklich intime Räume, wo Kunden mehrmals am Tag innerhalb der Woche wurde vorgeführt. Und das entwickelte sich dann in die Außenräume. Also Designer haben dann bestimmte Events wie bei Pferderennen zum Beispiel als eine Möglichkeit entdeckt, ihre Mode größerem Publikum zu zeigen und Begehren zu wecken. Das heißt, Models waren in den Kollektionen eingekleidet, wurden dort vor Ort hingeschickt und defilierten und wurden begutachtet und bewundert. Und genauso wie Schiffe, Überseeschiffe, die Cruise Liner, deswegen heute die Cruise Collections, waren auch Orte, an denen während der Fahrt Modenschauen gezeigt wurden. Oder Paul Poiret machte seine Präsentation auch in seinem Garten, in seinem Pariser Haus. Und später wurde eben auch die mit dem Aufkommen der Jugendkulturen die Straße auch ein wichtiger Ort. Ja, so wie die Jugend auf der Straße ist, so haben auch Designer wie Mary Quant ihre Mode auf der Straße gezeigt. Also außerhalb von Architekturen, aber um wieder zu den Räumen und zu heute zurückzukommen. Du hast ja schon die Chanel-Modenschauen im Grand Palais entdeckt. Also ab 2004 hat ja Karl Lagerfeld den Entschluss gefasst, jetzt möchten wir einen eigenen Ort haben, der mit dem Haus verbunden ist, und zog ins Grand Palais und hat eben dort Welten geschaffen. Also das sind wirklich Welten innerhalb dieser Welt Grand Palais, die ja schon, Grand Palais erzählt ja auch eine eigene Geschichte durch die Architektur. Und dort hat er eben jede Saison eine eigene Geschichte erzählt. Und andere Häuser zogen nach. Yves Saint Laurent zeigt in meinem Eiffelturm. Dior ist ins Musée Rodin. Also das sind alles Orte, die mit bestimmten Bedeutungen konnotiert sind. Und das ist ein Dialog und zwischen dem Modehaus und der Architektur und bereichert natürlich auch die Bedeutung der Kollektion, die gezeigt wird. Erzählt immer etwas mit. Du hast Louis Vuitton erwähnt. Für Louis Vuitton ist das eigentlich durchgehend ein Thema. Also sowohl für Virgil Abloh, das hat er ja wirklich in die Kollektion mit eingebunden. Die Models tragen Architekturen. Und bei Nicolas Ghesquiere, bei den Cruise Collections, ist es ja auch so, dass er sie immer vor Meisterwerken, also schon seit über 10 Jahren, der Architektur zeigt. Ja, also sei es Eros Arinen, Antoni Gaudi war das, glaube ich, vorletztes Jahr, Niemeyer, Lordner, also große Architekten, große bekannte Architekturen. Und das färbt natürlich auch ab auf die Wahrnehmung dieser Präsentationen und Kollektionen. Ja.
Also ich würde gerade einen Übergang machen, weil ich habe jetzt rausgehört, es geht auch immer um eine Inszenierung bzw. um eine Geschichte erzählen. Was war der Ausgangspunkt für die Kuration dieser Ausstellung und wie wird man scenografisch sowie auch dramaturgisch durch die Ausstellung begleitet?
Mhm.
Also die Idee zur Ausstellung kam im Museum auf während der Corona-Krise, als die Modehäuser reagieren mussten. Also niemand wollte anhalten, das Business geht ja weiter und man möchte die Fashion Week irgendwie beibehalten und die Kollektion an den Mann bringen und musste sich neue Formate einfallen lassen. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, da gab es wirklich bei Gucci eine Serie mit Gus Van Sant, Alessandro Michele als Zusammenarbeit. Da gab es die Show in a Box von Jonathan Anderson für Loewe, die man sich zu Hause selber basteln konnte mit einer kleinen Platte, die man selber abspielt, haben wir auch in der Ausstellung. Es gab unterschiedliche Formate, es gab Videospiele, also es oszillierte zwischen dem Handwerk, also etwas Haptischem, und Rückbesinnung auf geschichtliche Referenzen, wie zum Beispiel das Puppenhaus bei Dior, was wir auch in der Ausstellung haben, das sich bezieht auf das Théâtre de la Mode von 1947, was wir auch in der Ausstellung zeigen. Das ist so ein bisschen die Schere zwischen Vergangenheit und Gegenwart, bis hin eben zu den digitalen und virtuellen Modenschauen. Und da kam die Idee im Museum auf, man sollte diese Geschichte mal erzählen. Und jetzt tun wir das. Und wir gehen tatsächlich in die Geschichte zurück. Man kann natürlich heute nur verstehen, wenn man auch die Referenzen von früher versteht. Das heißt, wir fangen an um 1900. Das erste Exponat, das älteste Exponat, ist ein Buch von 1900 über das Mannequin. Also die Ausstellung erzählt auch die Geschichte des Models, weil sich natürlich im Model vieles erzählen lässt, also das Körperideal, die Körperform, die Art, wie Models sich bewegen, wie sie gehen, das transportiert natürlich auch einen bestimmten Zeitgeist. Das hat sich stark verändert, auch diese Geschichte erzählen wir. Und wir haben die zur Raumaufteilung, also wir fangen tatsächlich in den Salons an. Darauf nimmt Anja Matschenko, unsere Szenografin, Bezug. Sie hat Wände, also wirklich wie Theaterkulissen gebaut und deren Oberfläche mit einem Trompe-l'œil einer Wand samt Stuckaturen wie in einem Salon beklebt sind. Vor dieser Kulisse werden wir eben Ephemera und Dokumente aus dieser Zeit zeigen. Das sind meistens Fotografien, aber tatsächlich auch Einladungen, Filme. Wir zeigen auch eine Replik eines Fourreaus. Das ist ein Unterkleid, was Models früher getragen haben, um eben die Kleider zu schützen. Und dann gehen wir in die Zeit des Prêt-à-porter, als das Prêt-à-porter erstarkt ist, in die Zeit der Jugendkulturen, die die Mode und auch die Präsentation sehr stark beeinflusst haben. Ich habe vorher Marie Quant erwähnt, die in Galerieräumen präsentiert haben. Und dort wird die Architektur, das ist wie eine Art Baugerüst. Das erinnert auch an eine Schau, die wir in diesem Raum zeigen und rekurriert auch auf die Architektur dieser Zeit, auf die Experimente der Architektur dieser Zeit. Dann kommen wir in die Zeit der Spektakel auch schon. Das wird unser dritter Ausstellungsraum sein. Das Museum hat vier Räume, deswegen haben wir das auch aufgeteilt in der Art. Aber das trifft sich eigentlich ganz gut, was passt da auch irgendwie am Ende sehr gut. Und dort haben wir einen großen Laufsteg aufgebaut. Das ist wirklich die Zeit der Spektakel. Ne? Also das ist da, wo wir ins Grand Palais kommen. Wir werden Modenschauen von Chanel im Grand Palais zeigen und tatsächlich auch Architekturmodelle, die noch nie gezeigt wurden. Es gibt wunderbare Architekturmodelle für jede Schau, die archiviert werden von den Chanel-Archiven. Und wir haben zwei Modelle. Zum einen ist es die inzwischen berühmt gewordene Supermarket-Show und die Rocket-Show. Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt.
Klar,
diese,
ja,
diese Rakete, die, wo jeder irgendwie Angst hatte, wird sie jetzt tatsächlich das Grand Palais verlassen. Ja, so ein Gänsehaut-Moment. Die dabei waren, haben immer noch Gänsehaut gehabt, dass wir uns davon erzählt haben, die Zeitzeugen. Und die Architekturmodelle dieser beiden Schauen haben wir da und eben auch die Outfits, Original-Outfits und Objekte aus dem Supermarket, ja, aus dem Chanel-Supermarkt. Das waren ja alles, das war wie so ein riesiger Supermarkt Und die Produkte, die dort waren, waren halt alle mit den beiden Cs von Chanel, mit den Chiffren. Und die Models haben ja so geshoppt, ne, während der Show. Und anscheinend wollten auch alle die Gäste diese Objekte mitnehmen. Es war aber verboten. Also es muss wirklich ein ziemlicher Aufruhr am Ende gewesen sein. Und wir haben einen Korb, also so ein Accessoire wie eine Tasche, wie so ein Einkaufskorb. Und der ist gefüllt mit diesen Objekten aus diesem Chanel Supermarket. Also szenografisch, das ist ein großer Laufsteg. Eingebettet werden eben diese Ephemera sein. Auf der anderen Seite eben Martin Margiela, wirklich einer der großen Disruptors in der Mode. Und von ihm werden wir die Einladungen, die Modenschau-Einladungen zeigen, die ja wirklich auch sehr konzeptuell und toll sind. Und er hat ja damit etwas erfunden, was jetzt noch ins Extrem getrieben wird. Wir haben dann im Heute dann ganz viele tolle Einladungen, die wir zeigen, unter anderem eben auch von Balenciaga, Demna für Balenciaga. Das sind richtige Objekte, ja. Also die erzählen schon eine richtige Geschichte an sich. Und die Modenschau fängt bei den Einladungen eigentlich schon an. Nicht erst, wenn die Leute vor Ort sind, wenn das erste Model die Bühne betritt, sondern schon bei der Einladung wird man eingeführt, ne, für das wie ein Vorspiel. Und das ist ein roter Faden durch die Ausstellung. Wir fangen im Anfang des 20. Jahrhunderts an mit den Einladungen bis heute. Das sind tatsächlich die ersten und letzten Objekte, die gezeigt werden. Und szenografisch im Heute haben wir mit dem Unternehmen Spaziometer gearbeitet. Spaziometer ist ein Unternehmen, das Material, das von Sets, von den Modenschauen aufnimmt, aufkauft und wieder weiterverkauft. Das heißt, alles, was für eine Modenschau, die nicht länger inzwischen als 10 Minuten dauert, ja, ein Riesenset wird da aufgebaut und all das Material ist früher einfach zerstört und weggeworfen worden. Und das kann man sich natürlich jetzt nicht mehr erlauben. Und verwendet diese Materialien wieder. Also manche Unternehmen bauen ja schon diese Sets darauf hin, dass man sie weiterverwenden kann. Und hier sind wirklich Tonnen an Teppichen, an Laufsteg bei Spaziometer, die gelagert werden. Und Anja Matschenko, unsere Szenografin, hat eben sich dort bedient. Und er hat den vierten Raum mit dem Material alter Modenschauen gestaltet. Also das werdet ihr sehen. Wir haben das auch, sie hat es roh belassen. Also man kann das richtig noch erkennen. Da sind Beschriftungen drauf. Man weiß nicht, von welchen Schauen. Das darf Spaziometer nicht weitergeben. Aber in dem Raum sind viele Modenschauen mit dem Material vertreten, auf dem jetzt die Objekte ausgestellt werden.
Weiten wir das Spannungsfeld zwischen Architektur, Spektakel, Mode noch ein wenig weiter auf Städte. Mhm. Ich denke immer noch, vorhin angesprochen von dir und von mir, dass die Chanel-Shows im Grand Palais, und denke auch an das Cour Carré vom Louvre und Louis Vuitton. Mhm. Das sind alles ikonische Orte, die nicht mehr als Kulisse dienen und auch gar nicht ins Museum transportiert werden können, außer auf einem Foto oder auf einem Video. Mhm. Und sie bedeuten einfach architektonische Statements mit starker, symbolischer, historischer Aufladung. Modehäuser wählen hier ganz bewusst Räume, die in sich Spektakel sind, mit einer großen Signalwirkung. Gleichzeitig erleben wir heute ganz neue Formen, wie jetzt bei Diesels Egg Hunt während der diesjährigen Milano Fashion Week. Also wie schätzt du das ein? Was bedeutet dieser Schritt, die Stadt als Catwalk zu sehen, für das Verhältnis von Mode, Architektur und Inklusion? Verschieben sich dadurch Machtverhältnisse in der Repräsentation oder wird Mode dadurch demokratischer oder noch spektakulärer? Könnte man jetzt den Catwalk in Basel machen?
Das ist eine gute Frage. Vor allem, also was ist demokratisch? Inklusion, du meinst, weil die Schauen in öffentlichen Raum gehen, dass sie dann auch zugänglicher werden?
Ja, zum Beispiel hat sich die Kollektion jetzt komplett im Falle von Diesel verteilt auf die Stadt von Mailand und jeder, der die Show als Catwalk wahrnehmen würde, der Catwalk hat sich aufgelöst. Die Stadt ist der Catwalk geworden.
Ich meine, da ist auch Vorreiter Martin Margiela. Der ist komplett rausgegangen. Der hat ja komplett damit gebrochen. Seine erste Show hat er ja so einer Brachfläche ein bisschen im Banlieue von Paris gezeigt. Und er ist auch auf die Straße gegangen. Also er ist mit dem Bus an irgendeinen Ort hingefahren in Paris, hat die Models sind ausgestiegen und sind dort gelaufen. Und die Leute haben einfach nur die Adresse zugeschickt bekommen. Das war in den 80er, 90er Jahren. Diese Auflösung war schon damals, da natürlich war er ein Vorreiter und das war noch Avantgarde. Inwiefern das demokratisch ist, weiß ich nicht, weil wenn du jetzt das Coqueré ansprichst, das sind ja immer noch geschlossene Orte, also man kommt nur in diese, man kann die Show nur sehen, wenn man eine Einladung hat und die kann man sich nicht kaufen und das bekommen ja ganz ausgewählte Menschen und ganz wenige. Insofern dieses Erlebnis vor Ort ist nur wenigen vorbehalten und Coqueré ist ja wirklich ein historischer Ort, was die Modepräsentation angeht. In den, ich glaube 1983 war das, dass man dort gesammelt alle Schauen gezeigt hat. Also man hat Zelte aufgestellt und alle haben unter den gleichen Bedingungen gezeigt. Das ist dann ein paar Jahre später unterirdisch dann ins Carousel du Louvre gewandert. Und das heißt, man konnte da gar kein Set machen. Das war wirklich ein Defilé. Also das war ein Catwalk, die Technik war da. Und das war tatsächlich eine Art von demokratischer Akt. Also die Häuser, die mehr Geld hatten, die haben das Equipment bereitgestellt. Und die weniger Geld hatten, konnten sich dieser Technik bedienen und Musik einspielen, das Licht benutzen und so weiter. Und man konnte dann tatsächlich nur durch die Kollektion herausstechen und nicht durch das Set. Und einer der ersten, die damit gebrochen haben, war eben Lagerfeld 2004. Der ist da rausgegangen aus dem Carousel du Louvre. Und dann zogen die anderen nach. Dior ins Musée Rodin und so weiter. Und jeder wollte dann einen eigenen Ort haben, mit dem er in Zusammenhang gebracht wird. Insofern kann man vielleicht von einer Entdemokratisierung sprechen. Und das kam natürlich auch mit dem Aufkommen der großen Konglomerate, mit Kering und LVMH, die dann natürlich Häuser aufgekauft haben und sich positionieren mussten. Das war dann Konkurrenzkampf um gute Locations.
Und dann könnte man aber auch Jacques Mue anschauen. Also er hat ja aber ganz was Neues gemacht in den Lavendelfeldern, fällt mir jetzt gerade ein zu dem Gespräch. Also wenn man über Demokratie reden möchte, ist das vielleicht dann auch diese Bewegung zur Natur. Oder auch in der Corona-Zeit war das ja auch immer Thema, dieses Zurück zur Natur. Vielleicht haben wir das schon auch noch mitgenommen.
Ja, Jacques Mue war ja, also der ist ja ins Lavendelfeld während der Corona-Pandemie. Und da saßen ja dann alle mit draußen, also das war ja wirklich so die Hochphase, auch ein paar Meter Entfernung in dem Lavendelfeld, die Besucher. Und das sind natürlich wahnsinnig starke Bilder, die da entstanden sind, aus der Not heraus. Aber ich meine, Jacques Mue ist ja auch so, der bricht ja auch, der zeigt ja auch nicht während der Fashion Week, der bricht ja auch mit dem Kalender, hat ja auch in Versailles draußen gezeigt. Gut, das ist kein besonders demokratischer Ort.
Ja, das gehört auch zu Anti-Fashion.
Auf jeden Fall, wir haben ja auch noch einen Ausstellungskatalog, oder? Und da habt ihr ja viele spannende Persönlichkeiten aus der Modewelt interviewt. Wir haben ja Einsicht gehabt in einige der Interviews. Die fand ich sehr spannend. Eine große, also eine Spannbreite auch von Macherinnen, Designerinnen etc. Es gab irgendwie ein bisschen alles. Ich habe ein paar Sachen rausgelesen drauf, aber mich interessiert, wie das für dich war, diese Interviews zu führen und auch, ob es da irgendwie eine gemeinsame Grundstimmung, wenn wir gerade in dieser demokratischen Frage bleiben, gibt es da eine Grundstimmung von den Befragten, die du da irgendwie einrichten könntest und gibt es auch eine Erinnerung von einem Gespräch, was dir sehr stark geblieben ist?
Also ich war überrascht, wie wenig alle irgendwie ein Blatt vor den Mund genommen haben.
Ja,
die waren ziemlich offen heraus. Und ich meine, das sind ja alles Leute, die wirklich im Business noch sind. Also die jetzt nicht sagen, jetzt kann ich mal über meine Vergangenheit reden und jetzt mal richtig sagen, was Sache ist. Sondern alle haben wirklich sehr, zum Teil auch kritisch sich zu dem Business geäußert. Das war sehr erfrischend. Also ich habe da jetzt kein besonderes, was heraussticht, weil wirklich alle so einzigartig waren, weil sie natürlich alle was anderes abdecken. Also wir haben ja eine Auswahl gemacht zwischen den Akteuren, die alle zu einer Modenschau beitragen. Also sei es das Model, wir haben Małgosia Bella interviewt. Und Małgosia Bella ist ja wirklich auch schon seit über 20 Jahren im Business und immer noch gut im Business. Das heißt, sie kann sowohl von früher als auch von heute berichten. Wir haben eine Produktionsfirma, die eben die Sets baut, La Mode en Image, interviewt. Also auch da sehr viel Offenheit. Aber natürlich auch Julia Mezzitieri, ich weiß nicht, ob ihr dieses Interview gelesen habt, eine Anthropologin, die sich mit dem Modesystem beschäftigt hat, auch publiziert hat dazu. Es ist ihr Forschungsschwerpunkt gewesen. Und sie ist natürlich gut, sie ist außerhalb des Modesystems natürlich auch als Wissenschaftlerin. Und das ist dann nochmal natürlich eine andere Geschichte, die sie erzählt. Ne?
Ja, bei ihr geht es ja um Macht, um Lust, aber auch um etwas in Besitz nehmen wollen oder auch um Exploitation.
Also genau, es geht auch immer um diese Kreateure oder dieses Gott, die Wahrnehmung des Gottes und des weißen Mannes, oder?
Ja, es geht um Ausbeutungsstrukturen. Mhm. Ne? Also sie untersucht eigentlich so die Modern Slavery. Also sie sagt, das ist halt alles eine glamouröse Welt, aber wir sehen, also mitten in Europa haben wir immer noch Ausbeutungsstrukturen. Mhm. Da brauchen wir nicht irgendwie weit weg zu gehen. Und darüber hat sie uns eben in einem Interview auch sehr offen berichtet, wie vor allem, weil sie sich jetzt sehr stark eben auch für Models engagiert und da mit NGOs zusammenarbeitet. Und da hat sie uns ein paar Fälle eben nochmal geschildert. Das würde jetzt zu weit führen, aber jeder kann ja das Interview lesen, der Katalog kommt nächste Woche raus.
Genau, Katalog unbedingt lesen. Also wir fanden es wahnsinnig spannend, echt.
Ja, wir haben noch ein Thema, also wenn wir jetzt beim sozialen Status bleiben. Catwalks aus der Front Row zu erleben, ist ja ein Symbol für sozialen Status und Exklusivität. Demgegenüber stehen virale Street-Styles, die sich jenseits institutioneller Modehäuser zu globalen Trends entwickeln können, ohne der Kontrolle der Modehäuser. Von jedem von uns, also potenziell von Sophie und von mir, spontan, demokratisch, aber auch aus dem urbanen Alltag heraus. Was passiert nach den Supermodels, nach den It-Girls, nach den Influencern, die einsam vor Häuserfassaden posieren? Wohin kann sich der Catwalk der Zukunft entwickeln?
Ich denke, dass das, es braucht immer ein Spannungsverhältnis. Der deutsche Soziologe Georg Simmel hat es ganz schön in seiner Philosophie der Mode formuliert. Der Mensch strebt immer nach dem Herausstechen und nach dem Dazugehören wollen. Und zwar beides zeitgleich. Und bei manchen überwiegt das eine, er will mehr in der Gruppe untergehen, und bei manchen überwiegt die andere Seite, man möchte mehr herausstechen und individualisiert sich. Und ich denke, dass dieses Spannungsverhältnis uns immer treibt. Und Mode basiert darauf. Also man kann sich durch die Kleidung positionieren. Das sieht man ganz stark an Jugendkulturen, wo alle irgendwie immer gleich aussehen. Aber wenn man sich die einzelne Gruppe dann, Punk-Gruppe ansieht, versucht da trotzdem jeder seinen individuellen Punk-Style heraus zu arbeiten. Und ich denke, dass die Street-Styles, um darauf zurückzukommen, auf deine Frage, ich war gerade in Paris, während der Fashion Week habe ich das beobachtet, die Sandra Semburg, eine Street-Style-Fotografin, die wir auch im Katalog vertreten haben, mit einer mehrseitigen Strecke, die das schon seit vielen Jahren macht, hat dort eben auch vor Ort fotografiert, aber es ist so eine richtige Szene an Menschen, es ist eine Show for the Show. Ja, also die Leute, die eben keine Einladung haben, die nicht zu den Gästen gehören, nutzen aber die Aufmerksamkeit dieser Show und kommen dahin und lassen sich von den Fotografen, die da sind, also das macht jetzt Sandra nicht, aber es sind viele Fotografen da, die eben die Leute, die extra hinkommen, um sich fotografieren zu lassen, da sind, die das dann eben für ihre Accounts nutzen und so weiter, die da schon Kontakte austauschen, wie sie gehashtaggt werden wollen. Und ich denke nicht, dass das, sie wären gerne drin. Also sie nutzen diese Plattform, aber ich glaube, sie wären trotzdem gerne drin. Also, es ist immer auch eine Nachahmung. Also ich hatte das Gefühl, auch bei Chanel, vor der Chanel-Show, waren draußen ganz viele in Chanel gekleidet. Also man, das ist dieses, was ich vorher gesagt habe, dieses Bedürfnis, dazu zu gehören, ist da. Und ich denke, das drückt sich noch stärker aus. Es ist nicht demokratisch, sondern die schauen, und je größer und pompöser sie werden, desto begehrenswerter wird das für die Menschen. Und sie wollen da dazugehören, zu den Happy Few, die da drin sind. Und darauf basiert diese Spannung. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt die Frage beantwortet habe.
Ja, unbedingt. Vielleicht, also wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Ich habe mich dann gefragt, gibt es eine Richtung, in die es sich noch anders entwickeln könnte? Also, dass dieses Begehren auch mal aufgelöst wird, wird vielleicht der Laufsteg bereits der Dialograum oder das soziale Medium und ein Ort, an dem Mode nicht nur gezeigt wird, sondern geteilt wird. Also es statt see now, buy now, see now, share now. Also das ist das, was ich mich gefragt habe, ob wir das nicht überwinden können, dieses Begehren. Oder bleibt Paris einfach für alle Zeiten der Welt das Epizentrum, trotz der Seoul Fashion Week und Tokyo Fashion Week? Und
also ich denke, das Partizipative, was du angesprochen hast, das ist ja auf jeden Fall da. Ne? Also ich weiß nicht, ob du dich an diese Diesel-Show vorletzte Saison erinnerst, wo man über Zoom sich, da wurden glaube ich 70 Leute eingeladen, die sich über Zoom mit live einschalten konnten und die wurden auf Bildschirmen, konnte man sie sehen. Und die waren mit dabei und die waren gegenüber der Front Row. Das heißt, die Front Row schaute diese Bildschirme an und die Leute, die da live sich mit eingeschaltet haben. Aber sind die Leute denn wirklich dabei? Also können sie den Raum riechen? Können sie das Licht wahrnehmen, so wie die Leute das vor Ort tun? Oder wird da einem irgendwie ein bisschen Teilnahme vorgegaukelt? Ist das eher Marketing oder ist das wirklich ein Schritt zur Partizipation? Das werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe aber was das Begehren angeht, also im Gespräch mit Giulia Menziteri kam es dann raus, sie meinte, wir müssen das Begehren ändern. Also Begehren an sich können wir nicht abstellen. Ja, wir begehren, wir wollen irgendwo dazugehören, wir streben nach etwas, aber können wir vielleicht das, nach wonach wir streben, ändern, um Strukturen zu ändern, ja, dass weniger Benachteiligung da ist. Das Gleiche gilt für Körperideale. Also wenn wir immer mehr Inklusion haben, werden wir vielleicht auch die Vielfalt nachahmen wollen. Das heißt, das Objekt des Begehrens oder die Ideale, die begehrt werden, neue moralische Grenzen. Ja? Da müsste man vielleicht ansetzen, um demokratischere Strukturen zu schaffen. Ja? Aber ob das möglich ist, bin mir nicht sicher. Weil wie gesagt, ich denke, wir sind als Menschen so angelegt auch. Es ist ja menschgemacht, es fällt es ja nicht vom Himmel. Ja, also
von Menschen für Menschen.
Richtig. Ja.
Katharina, vielen Dank. Die Ausstellung, die geht ja bis zum 15. Februar.
Mhm. Genau, die ist im Vitra Design Museum bis zum 15. Februar zu sehen. Ich bin ja Co-Kuratorin zusammen mit Jochen Eisenbrand am Vitra Design Museum und wir haben einen Partner. Das heißt, die Ausstellung wird danach ab April nächsten Jahres im V&A in Dundee gezeigt. Und Kuratoren vor Ort sind Kirsty Hazard und Svetlana Panova.
Wunderbar. Also das heißt, wenn ihr es hier nicht sehen könnt, dann da.
Vielen Dank.
Spätestens dort. Ja. Und die Ausstellung wird dann auch noch weiterreisen.
Gut. Vielen Dank, Katharina.
Vielen Dank.
Danke
Katharina.
Euch.
Was für ein spannendes Gespräch mit Katharina. Also eine Myriade an Informationen haben wir da eigentlich mitbekommen.
Ja, ich freue mich riesig auf die Ausstellung. Wir durften sie noch nicht sehen, aber bald geht's los.
Und auch auf diese Szenografie und auch auf die Architektur, wie wir gesagt haben, oder? Mhm. Ich habe jetzt aber in dem Gespräch auch immer wieder daran gedacht, an diesen Satz, ich weiß nicht, ob du den kennst, Kleider machen Leute. Würdest du sagen, hast du ein Kleidungsstück, was dich zu dir macht? Also Kleider macht Selma? Oder und was hältst du von Kleider machen Leute als Spruch?
Mhm. Ja, Kleider machen Leute ist ein Satz, der irgendwie gleichzeitig irritiert und fasziniert. Es steckt so ein bisschen Lebensweisheit drin, aber ich frage mich eher, ist es die Wahrheit oder geht es nicht eigentlich vielmehr um die Frage, wer wird wie gelesen und warum? Ich selbst weiß ja, bin ich Modemarken gegenüber eher scheu. Für mich sind es nur Momentaufnahmen im schwankenden Index der Reputation. Aber es gibt doch zwei Modehäuser, denen ich sehr loyal bin. Und ich schätze die Handschrift der Designer. Ich weiß, wer mein Brautkleid entwirft und ich weiß, warum ich es trage. Gleichzeitig entwerfe und schneidere ich viele meiner Kleidungsstücke selbst, das weißt du ja, unabhängig von Trends. Also ich sehe mich eher als eine Gentlewoman, die nicht aussehen will wie jemand anderes. Es gibt nur mich und die Kleidung, die ich mache, die trage auch nur ich. Dahingehend kann man schon sagen, ich sehe Mode und Architektur als ein zusammenhängendes System. Stil und echter Stil entsteht wirklich dort, wo man sich selbst treu bleiben kann. Ich finde, eine authentische Persönlichkeit ist auch so ein bisschen wie das berühmte Le Petit Robe Noir von Gabrielle Chanel. Es braucht einfach nicht mehr und nicht weniger. Und irgendwie ist der Spruch auch so ein bisschen, ein Schwein mit einem Lippenstift bleibt immer noch ein Schwein. Also ich glaube, dieses Spannungsfeld zwischen Identität und Authentizität, was ja zwei unterschiedliche Dinge sind, die finde ich wirklich interessant. Und es gibt auch wirklich ein Lieblingsstück von mir, was ich sehr gerne trage, so wie starke Architektur, zeitlos, eigen und echt. Nun aber zu dir. Ich wollte schon immer mal das Entweder-Oder-Spiel mit dir machen. Also wie sieht's bei dir aus? Entweder für immer Einladungen in der Front-Row-Modenschau bekommen oder kollektive Sichtbarkeit durch virale Street-Styles. Wo liegt für dich die wahre Bühne der Mode?
Ich muss ausholen. Ich bin jemand, ich habe mir das sehr überlegt und ich habe gemerkt, ich muss ein bisschen umschweifen. Also ich bin jemand, der gerne hinter den Kulissen bei der Schöpfung dabei ist, also bei dem Machen. Und wenn es aber über Sachen selbst geht, also über Gesichter zu zeigen für Leute, die etwas gemacht haben, dann stehe ich sehr dahinter, dass man sieht, wer die Schöpfer sind oder wer die Macher sind. Und in dem Sinne verstehe ich auch die Modewelt sehr als Inszenierungsfläche und dass das im Vordergrund ist. Und wenn man die gesamte Modeindustrie als Bühne oder Spektakel, wie auch vorher gesagt wurde, betrachtet, bekommt man eine gewisse Distanz, ähnlich wie bei einem Fabel. Also bei einem Fabelwesen geht es ja um die Tiere. Also es ist ein Märchen und es wird von jemandem anders herausgetragen. Die Wahrheit wird eigentlich von jemandem anderen gezeigt. Und von dem her, also ich finde diese Distanz, die dann geschafft wirkt und diese Zweiperspektivigkeit ist sehr wichtig für die Trennung von diesem kreativen Akt der Schöpfung und von diesem reinen Wirtschaftsmaschinerie, oder? Und wenn man das so anguckt, dann wieder zurück zu der Frage, ob ich Front Row oder Viral Style, ich glaube, die Inszenierung sehe ich von außen. Ich bin gerne manchmal drin, aber dieser Blick von außen darauf zu gucken und auch zu sagen, es ist Spektakel, es ist Theater, es ist Performancekunst, was ich ja auch studiert habe, das ist, glaube ich, in dem Raum befinde ich mich gerne, weil ich bin mir selber treu und kann mit Distanz aber auch das Schöne wahrnehmen. Ah, und was ich noch sagen möchte, ist eigentlich nicht, dass Kleider Leute machen in dem Sinne, sondern Leute machen Kleider.
Ah ja.
Und mit dem kommen wir eigentlich schon zu den Culture Drops.
Ja, Whispers of Japan, die KBH.G, haben wir im Rahmen der Irene Zukinden-Ausstellung besucht und unsere Zuhörerinnen wissen längst, sie zählt zu den spannendsten Ausstellungsorten Basels mit feinem Gespür für zeitgenössische Themen und einer spürbaren Leidenschaft für experimentelle Formate. Zeigt die Galerie regelmäßig Ausstellungen, die weit über klassische Präsentationsformen hinausgehen und den Blick für neue Perspektiven öffnen. Also vom 21. November bis 15. Februar steht nun erneut ein Highlight auf dem Programm. Der Schweizer Künstler Luciano Castelli lässt seine langjährige Faszination für Japan in ein vielschichtiges Gesamtkunstwerk einfließen. Gestisch kraftvolle Malerei trifft auf bislang unveröffentlichte Fotografien, die dem melancholischen Butoh-Tanz gewidmet ist. Herzstück der Schau sind großformatige Werke auf traditionell gefertigten Paravents, die den Raum selbst zu einer Bühne verwandeln. Mit dynamischem Pinselduktus, der bis ins Kalligraphische reicht, sprengt Castelli die Grenzen konventioneller Ausstellungspraxis und lässt Malerei und Architektur zu einer atmosphärischen Einheit verschmelzen. Also eine Ausstellung, die Intensität, Bewegung und kulturelle Tiefe zu einem eindrucksvollen Erlebnis verdichtet. Und ich persönlich bin gespannt, ob diese Faszination für Japan eine eurozentrisch geprägte kulturelle Aneignung ist oder ob das eine tiefe künstlerische Verbeugung vor einer Nation und ihren Traditionen ist, wie bei Butoh. Wo genau setzt seine Kunst an? Ich selbst nun nach 18 Jahren in tiefer Verbundenheit mit Japan hinterfrage oft diese beiden Perspektiven und erkenne, wie komplex und vielschichtig diese Faszination tatsächlich ist. Also seid gespannt auf Whispers of Japan.
Da machen wir gerade weiter mit einer neuen Bühne, nicht Catwalk, sondern Tanzhaus Basel. Das Tanzhaus Basel ist weit mehr als eine Bühne. Es ist ein lebendiger Treffpunkt für Bewegung, Kreativität und gesellschaftlichen Austausch. offen für alle und getragen von der Leidenschaft für Tanz, Experiment und gemeinsames Gestalten, entsteht hier ein Raum, in dem Ideen wachsen, neue Stücke entwickelt, Workshops realisiert und internationale Gastspiele gezeigt werden. Im Zentrum steht der Mensch, mit seinen Geschichten, Impulsen und seinem Bedürfnis nach Begegnung. Mit den drei Schwerpunkten Junges Tanzhaus Basel, Choreografisches Zentrum und Community Art Space setzt das Haus starke Akzente für die Zukunft des Tanzes und fördert kulturelle Teilhaben auf allen Ebenen. Als Teil des Entwicklungsprojekts Frank Areal verbindet das Tanzhaus Basel Kunst, Gemeinschaft und Stadtentwicklung zu einem inspirierenden Ort in Bewegung. Mehr dazu findet ihr unter www.tanzhausbasel.ch/de. Und mit dem, liebe Selma.
Wir sehen uns beim Catwalk in Weil am Rhein.
Weil am Rhein. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal, Sophie.
This is Basel.
This is Basel.
Ein Podcast von
Selma Lihodzic und Sophie Laudon.